The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 17. Januar. Donald Trump wird am Montag ins Amt eingeführt. Dann schaut die Welt nach Washington D.C. und wartet auf Antworten. Antworten auf die Frage, was von dem Geraune der letzten Wochen ist ernst gemeint und wird Teil der trumpischen Politik werden in den nächsten 4 Jahren? Und was bleibt heiße Luft? Die Frage stellt man sich vor allem auch in Sachen Panama. Das kleine Land liegt südlich der USA auf der schmalen Landbrücke zu Südamerika und es ist das Land mit der berühmtesten Abkürzung der Welt, dem Panama-Kanal. Und genau der war zuletzt ein großes Thema für Donald Trump. Der möchte wieder die Kontrolle über dieses Nadelöhr der Schifffahrt.
The Panama Canal is a disgrace, what took place at the Panama Canal.
Der Präsident in spe beklagt, dass die Gebühren für die Überfahrt vom Atlantik in den Pazifik zu teuer seien, ausgerechnet für die amerikanische Marine.
They don't treat us fairly. They charge more for our ships than they charge for ships of other countries. They charge more for our navy than they charge for navies of other countries.
Die Leitung des Panama-Kanal bestreitet das. Die Tarifgestaltung kann jeder nachlesen. Sie orientiert sich an der Zahl der geladenen Container, der Größe des Schiffes und geht los bei $15,000 für die Überfahrt. Große Kutter mit vielen tausend Containern zahlen $300,000. Aus welchem Land das Schiff kommt, ist aber natürlich egal, auch wenn Trump das anders sieht. Er sieht die Schuld an der Ungerechtigkeit beim jüngst verstorbenen Jimmy Carter, der laut Trump den Kanal für nur $1 verkauft habe.
Jimmy Carter gave it to them for $1 and they were supposed to treat us well. I thought it was a terrible thing to do. It was the most expensive structure ever built.
Das stimmt nicht. Es gab keinen Ein-Dollar-Deal. Stattdessen hatte Jimmy Carter im Jahr 1977 ein komplexes diplomatisches Abkommen mit Panama abgeschlossen. Der 82 Kilometer lange künstliche Kanal stand bis 1977 unter amerikanischer Kontrolle und wurde Panama übergeben mit großen zusätzlichen Investitionen durch die USA. Dafür garantierte Panama absolute Neutralität und den Zugang für alle Länder der Welt. Carter wollte so die Beziehungen zu Südamerika verbessern. Trump sieht darin einen Fehler. Und ja, der Kanal ist wichtig. Rund 3/4 der Container, die durch den Kanal transportiert werden, sind aus den USA, gefolgt von China mit 21%. Den Chinesen gehören laut Wall Street Journal zudem 2 Häfen an beiden Enden des Kanals. Was will Trump nun? Mehr Kontrolle. Panama lehnt das ab. Trump will auf jeden Fall einen neuen Deal mit Panama, wie auch immer das im Detail aussehen soll und wie er das erreichen will.
So the Panama Canal is under discussion with them right now. They violated every aspect of the agreement and it's they morally violated it also.
Fazit, wenn Donald Trump das kleine Nadelöhr in Panama ins Visier nimmt, dann meint er damit am Ende den globalen Warenhandel, der zu großen Teilen immer noch über die Schifffahrt abgewickelt wird. Donald Trump will sich in der Welt wieder mehr Gehör verschaffen. Das ist die Botschaft, vor allem an die eigenen Wähler. Ob das nur Wahlkampfgetöse ist oder ob er das ernst meint, das wird sich dann ab Montag zeigen. Aber wenn sich die Beziehungen zwischen den USA und Panama verschlechtern, könnte sich Panama nach neuen Verbündeten umschauen. In China wartet man sicher gerne auf einen Anruf. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Yahya Alaus. Er ist Journalist, der in Syrien im Gefängnis saß. Sein Blick auf das Ende Assads besprechen wir gleich.
You have to notice that it's not over now in Syria. Maybe the situation will not get much better. We have to wait.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie es dem US-Automarkt geht. Außerdem lernen wir über eine Pizza, an der sich die Geister scheiden und einen jungen Lotto-Millionär mit hoher Arbeitsmoral. In Syrien weht der Wind des Wandels. Oder zumindest die Hoffnung darauf. Mehr als 50 Jahre hielt das Assad-Regime, erst der Vater, dann der Sohn, das Land in einem eisernen Griff. Der Bürgerkrieg, der fast 14 Jahre wütete und nun vorbei zu sein scheint, forderte über 500.000 Menschenleben und zwang mehr als 6,5 Millionen Syrer dazu, ihre Heimat zu verlassen. Einer von ihnen ist Yahya Alaus. Ich kenne ihn aus meiner Zeit beim Handelsblatt, wo wir einst Kollegen waren. Doch bevor er nach Deutschland kam, war Yahya Journalist in Syrien, ein Beruf, der unter dem Assad-Regime nicht nur Mut, sondern oft auch ein hohes persönliches Risiko bedeutete. Seine kritischen Berichte über Korruption und Menschenrechtsverletzungen brachten ihm eine zweijährige Haftstrafe ein, die er von 2002 bis 2004 im berüchtigten Sednaya-Gefängnis in der Nähe von Damaskus verbüßte. 2015 gelang ihm die Flucht nach Deutschland. Heute lebt er mit seiner Familie in Berlin. 2023 veröffentlichte er gemeinsam mit dem Autor Carsten Schmidt sein erstes Buch »Kennen wir uns? Eine syrisch-deutsche Begegnung«, in dem er über seine Erfahrungen in Deutschland schreibt. Mit Yahya habe ich über sein Leben im Exil und über die Veränderungen in seiner Heimat gesprochen. Das komplette Gespräch im englischen Original finden Sie jetzt auf thepioneer.de. Jetzt hören wir einen Auszug aus unserem Gespräch mit deutscher Übersetzung. Hello, Yahya Alaus.
Hallo.
Yahya, you're from Yahya. Du kommst aus Syrien und bist in der Nähe von Damaskus aufgewachsen.
Right.
Dann bist du zum Journalisten herangewachsen und hast lange als Journalist in Syrien gearbeitet, bevor du 2015 nach Deutschland geflohen bist. Before you ended up fleeing to Germany. Was hat es zu dieser Zeit bedeutet, in deinem Land Journalist zu sein?
What did it mean to be a journalist in your country at that time?
It was not easy decision to be taken.
Es war keine leichte Entscheidung, denn weißt du, die Situation in Syrien in Sachen Pressefreiheit im Allgemeinen ist sehr schwierig. In Syrien kontrollierte und besaß Assads Regime alles, von den Zeitschriften bis hin zu den Fernsehsendern, sodass Journalisten ständig überwacht wurden. Es ist also generell keine gute Idee, in einem solchen Land Journalist zu werden, aber um ehrlich zu sein, hat mir auch niemand davon abgeraten, Journalist zu werden. Es war mein Schicksal. Später stellte ich fest, dass es die richtige Entscheidung war, aber ich habe auch den Preis dafür bezahlt.
Ja, und am Ende hast du den Preis dafür gezahlt, für deinen kritischen Journalismus, deine kritische Berichterstattung über Menschenrechte und Korruption in Syrien. Du wurdest zu 2 Jahren Haft verurteilt und hast 2002 bis 2004 im Sednaya-Gefängnis verbracht, dem Gefängnis, das inzwischen weltweit bekannt geworden ist, weil es auch das menschliche Schlachthaus genannt wurde. Es war ein Militärgefängnis, es gab Folter und Massenhinrichtungen. Hattest du eigentlich einen Prozess, bevor du verurteilt wurdest?
Sentenced to prison?
It's not a real trial.
Es war kein echter Prozess. Es war wie im Theater. Sie lesen einfach das Dokument, in dem der Geheimdienst erklärt, dass dieser Mann 3 Jahre im Gefängnis verbringen sollte. Das ist alles. Also selbst die Anwälte haben nicht das Recht, sich einzumischen. Es war ein Schauprozess. Es war nicht real. Und ich habe diese 2-jährige Haftstrafe verbüßt.
He captured us, he arrested us and sent us to the prison.
What were some of the things that you experienced?
Was waren ein paar der Dinge, die du dort erlebt hast? Denn jetzt hat die ganze Welt die Gräueltaten gesehen. Ich habe gelesen, dass es dort über 30.000 Menschen gab, die hingerichtet, getötet, verhungert, gefoltert wurden. Was hast du im Sednaya erlebt?
What were some of the things that you experienced?
I have a very bad memories from there.
Ich habe sehr schlechte Erinnerungen aus dieser Zeit. Am ersten Tag der Ankunft wird man für den Rest des Tages gefoltert. Der erste Mann kommt rein und fängt an, dich zu schlagen. Dann kommt der andere. Also wirst du alles tun, was sie sagen. Und von da an bist du nur noch ein Gefangener und vergisst alles andere. Das war eine sehr schlechte Erfahrung, aber ein Mensch kann sich daran gewöhnen.
This was a very bad experience, but a human being can used for this, but
viele Menschen wurden aufgrund dieser Art von Folter getötet.
People you knew too,
auch Menschen, die du gekannt hast.
Yeah, of course.
Ja, natürlich.
Of course.
And then after 2 years,
und dann nach 2 Jahren wurdest du tatsächlich freigelassen.
Yes.
Ja, nach 2 Jahren und ein paar Monaten. Dann geben sie dir ihre Anweisungen. Sprich nicht mit den Medien. Schreib nicht mehr. Du wirst keinen Reisepass haben. Du darfst Syrien nicht verlassen. Wenn du ins Ausland willst, müssen wir darüber wissen. Du musst erst zu uns kommen. Wenn du etwas schreibst, wird das Gefängnis auf dich warten und du wirst sofort zurückkommen. Das Leben wird dadurch sehr miserabel, weil man das Gefühl hat, dass sie einen ständig beobachten und man fühlt sich ständig bedroht, weil sie die Werkzeuge haben, um einen zu beobachten. Viele Menschen kündigen die Beziehung zu einem und sagen, du bist ein Feind der Regierung, wir erkennen keine Beziehung mehr zu dir an, wir möchten mit dir nichts mehr zu tun haben. Es ist also kein individuelles Problem, es wird zu einem Problem für die ganze Familie. Das macht einen ständig wütend, denn wenn du etwas falsch gemacht hast, was hat das mit deiner Familie zu tun? Warum sollten sie den Preis dafür bezahlen?
So this is the problem.
Yeah, it's just to make you live in fear and
es geht nur darum, dass du in Angst leben und auch Angst um deine Familie und ihre Sicherheit haben sollst. Aber du hast dich nicht abschrecken lassen. Nachdem du aus dem Gefängnis entlassen wurdest, hast du unter einem Pseudonym weiter als Journalist gearbeitet. Du hast also weiterhin geschrieben.
Right.
Hast du nach wie vor über dieselben Themen geschrieben?
Were you still writing on the same topics?
Actually, I tried to avoid writing in Politik.
Ich habe versucht, es zu vermeiden, über Politik zu schreiben, weil ich diese Erfahrung schon gemacht hatte und ich sowieso nicht für die regulären Medien schreiben durfte. Aber im Untergrund habe ich unter einem Pseudonym geschrieben. Ich konnte also schreiben, aber es war sehr gefährlich. Ich habe früher viele Artikel auf Englisch und Arabisch ins Ausland geschickt und das war natürlich sehr riskant.
This was auch very high risk for me.
Of course, ja, immer vorsichtig sein zu müssen.
Und auch nicht zu wissen, ob eine Aussage später noch zu einem Problem werden könnte. Deshalb habe ich es vorgezogen, mit einem Pseudonym statt mit meinem richtigen Namen zu schreiben.
Clear name.
Yeah, understandable after everything that you experienced.
Yeah, verständlich nach allem, was du erlebt hast.
And then you ended up escaping to Germany in 2015 with the help of Reporters Without Borders.
Und dann bist du 2015 mit Hilfe von Reporter ohne Grenzen nach Deutschland geflohen. Du bist mit deiner Familie gekommen und dann standet ihr hier in Deutschland als Menschen mit Flüchtlingsstatus vor einer ganz neuen Reihe von Herausforderungen. Schließlich seid ihr zum Jobcenter gegangen, habt versucht, eine Wohnung auch mit Flüchtlingsstatus zu finden. Am Ende hast du, glaube ich, 5 Monate in einem Flüchtlingsheim verbracht mit deiner Familie. Was war die größte Herausforderung, vor der du standest, als du hier angekommen bist?
What was the biggest challenge that you faced when you got here?
The biggest challenge was
die größte Herausforderung bestand darin, sich daran zu gewöhnen, hier zu leben, nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte. Den Zugang zur eigenen Familie verloren zu haben. In Syrien haben wir eine große Familie mit Geschwistern. Und so ist es nicht einfach, wenn man innerhalb weniger Tage alles verlassen muss. Sein Zuhause, sein Haus, sein Job, seine Freunde, seine Gesellschaft, um ein neues Leben zu beginnen. Ich war 40 Jahre in Syrien, bevor ich nach Deutschland kam und plötzlich musste ich alles von Anfang an neu ausrichten und einrichten. Mein Haus, mein Besitz, meine Verwandten und man kann in einem neuen Land nicht einfach so neue Beziehungen knüpfen. Man muss auch die Arbeit fortsetzen.
And you have to go with your work.
Und jetzt haben sich die Dinge in deinem Land mit den großen Neuigkeiten, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, absolut geändert. Was war das Erste, woran du gedacht hast, als du gehört hast, dass das Assad-Regime gestürzt wurde?
Assad-Regime has been toppled.
Ich musste zuerst alle dort in Syrien fragen, ob das wahr ist oder nicht, weil ich es nicht glauben konnte. Ich konnte es einfach nicht glauben, denn es war unvorstellbar, dass Assads Regime eines Tages zusammenbrechen würde, weil es so tief in unseren Köpfen verankert war.
Ja, sie waren auch über 50 Jahre an der Macht.
Wir konnten uns kaum vorstellen, ein Leben ohne die wachsamen Augen Assads. Sie kontrollierten alles und plötzlich, innerhalb weniger Wochen, war alles vorbei. Es war wie ein Traum. Und jetzt möchte ich nach Syrien gehen, um das wirklich zu erleben.
To experience this.
What do you do with this new situation? If you're able to travel to Syria. Was macht man mit dieser neuen Situation, sobald du wieder nach Syrien gehen kannst? Ich bin sicher, du wirst die Freunde und Familie sehen, die du seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast. Just the happiness that you're feeling. But what do you do with this new situation now?
It's really complex because, you know, after 20 years you have a new society. It's not.
Es ist wirklich komplex, weil, weißt du, wenn man seit 10 Jahren in einer anderen Gesellschaft lebt und vor allem meine Familie, meine Töchter sind in dieser Gesellschaft voll integriert. Wenn ich die Gelegenheit habe, zurückzukehren, werde ich innerhalb weniger Monate das tun. Aber ich weiß nicht, ob meine Familie gehen kann. Was soll ich tun? Soll ich meine Familie mitnehmen und nach Syrien zurückkehren? Das ist keine Lösung. Es ist ihnen gegenüber nicht fair. Nach 10 Jahren würde ich einen echten Schaden anrichten, wenn ich das täte. Sie können zum Beispiel nicht auf Arabisch schreiben. Sie sprechen zwar Arabisch, sind aber nicht an das Leben dort gewöhnt. Sie sind hier aufgewachsen. Als ich kam, war meine kleine Tochter 5 Jahre alt. Jetzt ist sie 14. Wenn ich also vorschlagen würde, zurückzugehen, würde ich einen Fehler machen.
We don't have too much options.
Ja, I'm sure that there are a lot of conversations. Ja, ich bin mir sicher, dass es viele Gespräche darüber geben wird, welche Optionen ihr als Familie angesichts dieser neuen Situation jetzt habt. Aber wie ist es für dich, wenn du an Ahmed al-Sharaa und an die Rebellengruppe HTS denkst und dass sie die Verantwortung für das Land übernehmen? Ich meine, du hast natürlich ein besseres Gefühl als beim Assad-Regime, aber machst du dir Sorgen, dass man vielleicht ein autoritäres Regime gegen ein anderes eingetauscht hat?
Are you at all worried that maybe you've traded one authoritarian regime for another?
As you said, I think nothing could be worse like Assad.
Wie du schon sagst, ich denke, nichts könnte schlimmer sein als Assad. Natürlich haben wir viele Bedenken hinsichtlich der neuen Situation mit dem HTS. Aber Stand jetzt, nach 5-6 Wochen, haben sie, glaube ich, erkannt, dass sie das Land nicht mehr mit der gleichen Mentalität regieren können wie in Idlib an der Grenze zur Türkei.
The country in the same mentality they were or they had in Idlib, at the border with Turkey. And he knows.
Und er, al-Sharaa, weiß, dass er sie nicht kontrollieren kann und dass er ihnen Freiheit, Religions- und Pressefreiheit geben muss. Ich habe keine Angst, dass die syrische Regierung zu einer Art Taliban wird. Natürlich nicht, denn Syrien ist völlig anders. Es ist nicht dasselbe.
Was hältst du von der Diskussion in Deutschland, die direkt nach dem Sturz Assads stattfand, about Syrer dazu anzuregen, in ihr Land zurückzukehren, ihnen Geld zu geben, um sie zu unterstützen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Wie hast du als Teil dieser Gruppe diese politische Diskussion empfunden?
About this political discussion.
You have to notice that it's not over now in Syria.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Situation in Syrien derzeit andauert. Vielleicht wird sich die Situation nicht wesentlich verbessern. Wir müssen abwarten. Was mich wütend macht, sind Kommentare in den sozialen Medien, die vielleicht von Rechtsextremen kommen und die sagen, ihr solltet morgen direkt zurückgehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich eine gute und stabile Situation in Syrien habe, werde ich natürlich nicht hierbleiben. Unser Leben hier ist nicht so einfach, wie viele denken. Wir sind hier isoliert. Ich spreche nicht von mir selbst. Ich habe ein gutes Netzwerk. Aber die anderen syrischen Familien, die nicht integriert sind, fühlen sich hier in Deutschland nicht besonders wohl. Ja, sie können hier in Würde leben, aber sie würden es vorziehen, in Syrien zu sein, wenn sie die Chance dazu hätten. Ihr eigenes Heimatland.
Their home country, their own home country. The majority of the Syrians.
Die Mehrheit der Syrer will zurück, aber sie sollten nicht rausgeschmissen werden.
Kick out.
Man muss ihnen eine Chance geben und ihnen die Option geben, wenn sie nach 10 Jahren zurückkehren wollen. Außerdem, wenn Sie sich vorstellen, dass mehr als 6.000 syrische Ärzte im deutschen Krankenhaussystem beschließen würden, morgen nach Syrien zurückzukehren, tja, was würde dann passieren?
In the hospitals in Germany, if they decide to go back, what will happen here?
Germany has a problem, then of course. Ja, dann hätte Deutschland natürlich ein Problem. Danke, Yahya, dass du so offen gewesen bist und mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich deinem Land nichts anderes als Frieden und Glück für die Zukunft. Danke dir.
And happiness moving forward. So thank you, Yahya.
Thank you very much, Chelsea. Thanks.
Wie gesagt, das ganze Gespräch im Originalton können die Pioneers unter Ihnen jetzt auch direkt auf thepioneer.de oder in der Pioneer-App hören. Danke, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle auf die Großbanken und unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, hat die Details für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, gestern gab es die Zahlen von der Bank of America und Morgan Stanley. Die Bank of America konnte mit seinen Bilanzen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Gewinn konnte verdoppelt werden, der Umsatz um 15% gesteigert. Besonders gut lief es im Investmentbanking-Bereich und auch die Zinseinnahmen waren weiter hoch. Die Gebühren im Investmentbanking stiegen um 44%, die Einnahmen durch Zinsen um 3%. Trotzdem schloss die Aktie mit einem Minus von 1%. Das lag einfach daran, dass die Bank im Vergleich zu den Wettbewerbern nicht übermäßig gut die Erwartungen übertreffen konnte. Und apropos Wettbewerber, die Zahlen von Morgan Stanley sahen noch besser aus. Da konnte der Gewinn ebenfalls verdoppelt werden. Der Umsatz stieg um 26%. Beides besser als erwartet. Besonders im Aktienhandelsgeschäft konnte Morgan Stanley abräumen. Da gab es einen Plus von 51%. Im Investmentbanking-Bereich gab es auch einen Umsatzplus von 25%. Die Anleger waren echt happy und schickten die Morgan Stanley-Aktie um 4% nach oben.
Ja, sehr spannend. Und Anne, es gibt auch neue Zahlen zum US-Automarkt. Wie sehen die denn aus?
Überraschend gut für den E-Automarkt. Im vergangenen Jahr erreichten die Verkäufe von E-Autos und Hybridmodellen in den USA erstmals 20% der Neuwagenverkäufe. Es wurden über 3,2 Millionen Fahrzeuge aus dieser Rubrik verkauft, darunter 1,9 Millionen Hybridfahrzeuge und 1,3 Millionen vollelektrische Modelle. Traditionelle Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren machten immer noch den Großteil der Verkäufe aus, fielen aber erstmals unter die 80%-Marke. Das ist so wenig wie noch nie. An der Spitze der E-Auto-Verkäufer steht immer noch Tesla. Allerdings fiel der Marktanteil auf etwas unter 50%. Dahinter kommen Hyundai, GM und Ford. Was man aber auch nicht vergessen darf, derzeit werden die Verkäufe von E-Autos noch durch einen bundesstaatlichen Kredit von bis zu $7.500 gefördert. Der könnte durch Präsident Trump aber abgeschafft werden.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Die hohe Arbeitsmoral des James Clarkson. Wer? James Clarkson ist 20 Jahre alt und in Großbritannien der erste Lottogewinner des Jahres 2025. Als er nach Silvester die neuen Lottozahlen geprüft hat, hat er zu seiner Überraschung festgestellt, dass er 7,5 Millionen Pfund gewonnen hatte, rund 9 Millionen Euro. Er hat den Sieg mit der Familie, mit Champagner und mit Roast Beef gefeiert. Und dann ging er ins Bett, denn er musste ja am nächsten Tag zur Arbeit. Als angehender Sanitärinstallateur wollte er trotz Lottogewinns nicht blau machen. Britische Medien zitieren ihn mit den Worten: Ich weiß, dass manche Leute denken könnten, ich sei verrückt, weiterhin zu arbeiten, aber ich will das und natürlich wird es zwischendurch auch ein paar schöne Ferien geben. Außerdem hat James seinen Eltern ein Geschenk gemacht. Er zahlt ihre Hypothek für das Haus ab. Manche Menschen sind eben Goldjungen, mit oder ohne Lottogewinn.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
dass die Pizza Hawaii über 60 Jahre nach ihrer Erfindung noch immer so viele Gegner hat. Oder besser gesagt, ihr Feindbild hat sich gut gehalten. Dabei begann das alles ganz harmlos mit Sam Panopoulos, einem griechischen Einwanderer in Kanada. Er betrieb eine Pizzeria und belegte seine Pizzen brav. Mal mit Salami, mal mit viel Gemüse und ganz häufig nur mit Käse. Langweilig. Bis er eines Tages auf die Idee kam, eine Pizza mit Würze und Fruchtsüße zu revolutionieren. Also eine Schinkenpizza mit Ananas und dazu einen Namen, der an Urlaub erinnert, eine Pizza Hawaii. Was folgte, war eine kulinarische Glaubenskrise. Der ewige Kampf Coke vs. Pepsi bekam einen neuen Rivalen, Pineapple or No Pineapple. Nun treibt eine britische Pizzeria diesen Streit auf die Spitze und macht damit auch ordentlich Kasse. Ihr Credo ist unmissverständlich. Ananas hat auf Pizza nichts zu suchen. Aber weil der Kunde angeblich immer recht hat, machen sie auch eine Ausnahme, allerdings zu einem saftigen Preis. Während eine Standardpizza rund 15 Euro kostet, schlägt die Ananas-Variante mit satten 100 Euro zu Buche. Eine beträchtliche Summe, aber nach Ansicht der Restaurantbesitzer ist der weitaus größere Verlust für die Pizza Hawaii-Fans nicht ihr Portemonnaie, sondern ihr Ruf. Denn fragt man einen Pizza-Connoisseur, sind Ananas und Pizza zwei Sachen, die einfach nicht zusammengehören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen toleranten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Un pomeriggio qualunque a Milano, un milione di persone in Piazza Duomo, poi ti vedo da lontano e mi sembra che ci sia solo tu, con le tue gambe allucinanti, gli stivali verdi fluorescenti e un sorriso che sbianca pure la facciata del Duomo. Mi fermo e l'unica cosa che ti so dire è ciao bella.
Vieni a ballare con me.
Facciamo due passi, ci beviamo uno spritz in terrazza e quasi esplodo quando accetti il mio invito per andare in discoteca assieme. Già mi immagino come ti muoverai sul dance floor, come una dea, i tuoi occhi splendenti che mi guardano e fanno impazzire. Sono ipnotizzato dalla tua bellezza e voglio starti vicino tutta la notte.
Vieni a ballare con me.